Ja, hi. Bevor wir in die Episode starten, muss ich euch leider sagen, dass bei dieser Folge ein kleiner Fehler passiert ist. Ihr werdet es hören, es liegt an Alex' Aufnahme, die hier nicht ganz so perfekt ist und die ich habe zwar noch versucht zu retten, aber die halt nicht mehr hundertprozentig zu retten war. Man versteht ihn aber größtenteils trotzdem noch. Ihr werdet es übrigens gleich hören, dass er ja sogar in den ersten Minuten noch so darüber Witze macht, dass er keinen Ausschlag hat auf seiner Aufnahme. Und wir ihm versichern, das ist schon so, weil es zurzeit ein bisschen runtergepegelt ist. Weil bei mir war es auch so. Allerdings, wie ich dann im Nachhinein erfahren habe, nein, er hatte wirklich keinen Ausschlag. Und wie gesagt, ich habe es versucht zu retten. Ihr werdet gleich das Ergebnis hören. Wenn ihr es das nächste Mal hört, hört ihr uns hoffentlich wieder in bester Qualität. Es tut mir leid. Und jetzt geht's los.
Filmfellas. Drei Jahrzehnte vor der Glotze.
Herzlich willkommen bei den Filmfellas.
Drei Jahrzehnte
vor der Glotze. Wir müssen übrigens bald mal unser Motto ändern. Das sind schon vier Jahrzehnte.
Wir sind noch nicht ganz bei allen von uns bei Vieren.
Ja, aber bald. Also wir müssen schon mal nachdenken.
Also im Vergleich zu euch beiden alten Opern bin ich ja hier der junge Hüpfer.
Du kannst mich
Wollte ich nur
mal
so in den Ring werfen. Ne?
Du kannst
also.
Mich mal so richtig hart.
Das ist so ein richtig schöner Start, zu hören, dass man alt wird. Dankeschön. Ganz kurz an Benny, ich bin jetzt bei einer Minute bei der Aufnahme. Das ist jetzt egal für dich, ne? Kannst du rausschneiden.
Ach, du hast zwischenzeitlich nicht.
Ich habe jetzt bei der vierten Aufnahme versucht. Nicht neu geschaltet, weil ich dachte, ihr werdet ready, dass ihr nochmal 20 Sekunden da braucht, um aufzumachen. Habe ich nicht gewusst. Deswegen bin ich jetzt bei 1,20. Ist das okay für dich, Ben?
Wie ihr hört, starten wir direkt sehr harmonisch in diese neue Episode. In unsere erste reguläre Episode seit langer Zeit.
Ich es bin war aber jedes auch Mal so. Es gab jedes Sekunden Mal technische Probleme bei euch zwei süßen,
ja, also
jungen
ich bin aber
und
immer
alten
noch beunruhigt.
Hasen.
Also mein Aufnahmepegel sieht aus wie so, als würde man EKG von mir machen. Und das ist auch nicht so gesund. Also es ist wirklich, ich habe eine durchgehende Linie.
Hörst du ein Piepen?
Ja, das ist wirklich nicht sehr gesund und auch nicht gut für die Aufnahme. Da muss ich dich wieder sehr hochpegeln.
Ja, aber ich verstehe nicht, warum ich sehe. Ich komme hier raus, aber irgendwie schlägt es nicht aus. Naja, egal.
Aber wir sind ja hier auch nicht die Technik-Fellers und auch nicht die Aufnahme-Fellers und auch nicht die Audiophilen-Fellers. Wir sind die Film-Fellers. Ja. Und wir reden heute erstmal über ein Thema, aber bevor wir zu dem kommen, könnten wir erstmal darüber reden, was wir denn so zuletzt gesehen haben. Wäre doch mal ein guter Anfang.
Jo. Wer fängt denn an?
Ach, gerne, Dennis.
Ich habe.
Weil er gerade nicht aufgepasst
drei,
hat.
Drei Sachen. Ich habe aufgepasst. Ich habe das bloß hardcore. Ich hab leider aufgepasst. So. Ich habe was. Ihr dürft aussuchen. Etwas ganz Altes. Etwas sehr Aktuelles eigentlich. In Sachen Streaming-Angebote. Oder etwas, was so circa 15 Jahre alt ist. Was wollt ihr hören?
Lass doch mal das sehr Aktuelle nehmen.
Nein!
Was? Nein?
Das 15 Jahre alte, bitte.
Dann redest du jetzt mal über beides.
Okay, also das ganz Alte, der Clou, müssen wir wohl ein anderes Mal drüber reden.
Oh, geiler Film aber.
Ich habe endlich mal der Clou gesehen. Ich denke da immer an unsere Heimatstadt irgendwie so ein bisschen, an eine gewisse Kneipe, wo ich selbst nie drin war. Ich fange jetzt erstmal an mit dem Film, der Anfang, ja, in den Nullerjahren rauskam. Und der heißt in den Deutschen Die Liebe in mir.
Klingt, das sind aber auch schon 25 Jahre und nicht 15.
Für mich sind die Nullerjahre 15 Jahre her. 2010, Mann. Schon wieder so ein Altersdiss.
Aber der Name sagt mir was. Kenne ich den Film?
Warte, die 2007. Ja, 20 Jahre her. Verdammt.
Ach, das ist Rain Over Me. Oder?
Nee. Ja, doch. Im Englischen Rain Over Me.
Mit Adam Sandler, ja.
Und Don Cheadle, man Cheadle. Kennt ihn, Cheadle von ja, der Oceans-Reihe und noch diverse anderen Filme. Und auch einer der guten, wie ich finde, Adam Sandler-Filme.
Ist es auch, absolut.
Die Story darin ganz kurz, deswegen war ich gleich geflasht von dem Film. Benny, wenn du dich daran erinnern kannst, weißt du warum. Er spielt nämlich in New York, er spielt ganz viel in New York. Man sieht ganz viel von New York und ich denke mir so, oh, cool. Und man sieht halt...
Ich dachte wegen Shadow of the Colossus. Ich war gerade irgendwie ganz woanders.
Ja, warte, das kommt noch, genau. Und man sieht halt Don Cheadle als Zahnarzt, wie er auf der Straße auf einmal einen Typen sieht, der auf ein E-Scooter ist es nicht, sondern benzingetriebener Scooter da rumfährt, lang zersaustes Haar, und er erkennt halt darin einen alten, sehr guten Studienfreund. Und dieser Studienfreund hat aber bei 9/11 seine gesamte Familie verloren. Er trifft ihn dann ein weiteres Mal und kann mit ihm dann Kontakt aufnehmen. Erst erkennt er ihn nicht. Und dann, ja, kommen die sich doch wieder nahe, sage ich mal. Und da sieht man halt, wie sich die beiden Männer wieder annähern. Wobei beide halt, ja, ihre Päckchen zu tragen haben. Am Anfang war ich so ein bisschen von wegen, ja, was soll dieser Film eigentlich mir sagen, aussagen? Aber dann ist es dann doch ein richtig schöner Film geworden. Man hat halt die Rolle, die von Adam Sandler halt ein bisschen gespielt wird, ist halt, ja, der lebt in so einem Apartment, wie du schon gesagt hast, er spielt die ganze Zeit Shadow of the Colossus, renoviert seine Küche jedes Mal neu, um halt, ja, den Verlust seiner Familie zu verarbeiten, und generell hat er sehr viele Issues mittlerweile mit sich zu tragen. Und sein Kumpel, Dr. Alan Johnson, ja, weiß auch nicht so recht, wie er zu leben hat. Und so ergänzen sich diese beiden Männer. Ein sehr ruhiger Film, aber irgendwie verdammt schön erzählt. Für mich eigentlich eine sehr schöne Tragikomödie, kann man sagen. So würde ich das.
Der hat eine schöne Stimmung. Der hat eine schön irgendwie so leicht melancholische Stimmung. Ich finde auch, das ist ein Film, der ist bei mir sehr gut gealtert, so in meinem Kopf auch.
Und Adam Sandler ist halt wieder so ein bisschen, ja, Quatschkopf ist er nicht. Ich finde es halt komisch, dass er durch seine ganzen Happy Gilmore-Geschichte in diese Quatschreihe drin ist. Aber ich finde, mittlerweile hat er genug Filme, ernste Filme gedreht, dass es für mich, aus meiner Sichtweise, so 50-50 zu tragen ist. Und ich habe mittlerweile...
Ich glaube, ganz ehrlich...
Ja?
Ich hab ja wirklich schon seit jeher einen Softspot für Adam Sandler. Und ich glaube halt manchmal so, der hat einfach Spaß, auch einfach diese ultra beschissenen Filme zu machen. Das macht ihm aus irgendeinem Grund irgendeinen perfiden Spaß. Aber dann kann der halt auch mal drin so... Ja, die alten, die waren aber noch gut. So, gerade wenn die so... Wie war das, als er hier noch... war nicht diese witzige Aussage von wegen, als er damals für Der schwarze Diamant nicht Oscar nominiert war, war da nicht irgendwie so eine Aussage von wegen so, wenn ich jetzt keinen Oscar gewinne, mache ich den schlechtesten Film aller Zeiten? Ich glaube, der nächste, der von ihm rauskam, war Who Be Halloween. Also er hat sogar fast wahrgemacht.
Ich fand auch leider Happy Gilmore Teil 2 richtig schlecht.
Ja.
Naja, gut. Und ganz kurz gesagt, bevor ich zu euch komme, wie gesagt, der ganz alte Film, Der Clou, darüber können wir ein anderes Mal reden. Und der aktuelle Film war The Housemaid.
Ja. Habe ich noch nicht gesehen. Meine Frau hat alle Bücher gelesen, weil ich ihr alle Bücher geschenkt habe. Deswegen werde ich dann irgendwann mit ihr zusammenkommen.
Ein Film mit Sydney Sweeney, die überall gefühlt in jedem Film mittlerweile auftaucht. Aus irgendwelchen Gründen muss sie auch immer barbusig dann in einer Szene sein. Und der Film an sich, ja... Er ist Popcorn-mäßig okay, aber...
Ich wollte sagen, ich habe so gemischte Kritiken über den...
Ich dachte, Phantom. Das wird am Anfang so ein richtig geiler Thriller oder sonst was. Es ist... Doch, man kann ganz böse sagen, ein 0815-Horrorfilm, wo man sich sagt, oh, jetzt passiert das, sondern oh, jetzt ist aber das und... Naja. Gut. So viel zu dem Thema. Versucht mich kurz zu halten. Alex... Hast du von den drei Filmen einen davon gesehen?
Nee, ich musste ehrlich gesagt bei den Adam Sandler Filmen beim deutschen und beim englischen Titel denken, das wäre ein Porno, irgendein King-Porno, aber
der würde es heißen Der Sport in mir, oder?
Ja, oder Rain on Me. aber tatsächlich habe ich schon mal einen Trailer gesehen. Und das ist mir dann auch wieder ins Gedächtnis gekommen. Bin aber wirklich kein Adam Sandler-Fan. Weder alt noch neu. Und
du findest die Gilmore-Reihe nicht gut?
Mittel.
Krass, ich dachte, ich finde
es also gut. Nichts sinnvoll. Ich habe dann für ein paar Filme von Adam Sandler, die ich unbedingt noch sehen möchte, hier die kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt.
Oh ja, hier, du meinst den mit der Spinne. Oh Mann, wie heißt der denn nochmal? Den fand ich ja toll. Ich weiß, viele mochten den gar nicht. Ich fand den ja wirklich richtig gut. Ich
hab den noch nicht gesehen, will ihn gucken.
Spaceman, eine kurze Geschichte.
Ja. Der böhmischen Raumfahrt.
Aber ich glaube, es hat andere Gründe, warum du ihn gucken möchtest.
Ja. Yeah.
Ich habe den Film angefangen, ich kam da nicht rein.
Ja, er sieht interessant für mich aus. Ich habe noch nicht.
Wie gesagt, also ich habe ja viele vernommen, die den so... Ich bin ja wirklich der Mensch, der immer so auf diese bedeutungsschwangeren Terrence Malick-Filme draufhaut, weil ich dieses bedeutungsschwangere... über irgendwelche schön aussehenden Szenen sprechen, eigentlich überhaupt nicht mag. Ich weiß, das sage ich normalerweise, bei Spaceman hat es mich nicht gestört, ich fand den toll.
Ja, ich werde ihn mir angucken, aber ich bin jetzt wirklich, wenn ich Adam Sandler höre, denke ich mir, oh, naja, ich hasse den jetzt nicht, aber...
Also, und The Housemate hast du auch nicht gesehen, da denkst du wahrscheinlich auch an einen Porno.
Nee, und nee, nicht mal. Hm. Ging ja um King-Porno, also...
King-Porno.
King mit K. Bitte jetzt keine falschen Wörter hier verstehen.
Ich kenne mich da nicht aus.
Soll ich dir mal was schicken?
Ach, lass mal.
Mit dir in der Hauptrolle?
Nee, aber wenn du magst. Ja, darf ich jetzt?
Ja, ja, gerne. Darauf warten wir eigentlich schon seit 2 Minuten.
Ah, das geht auch relativ fix. Ich gucke jetzt jede Woche wieder mit meiner Frau From Staffel 4. Ersten 2 Episoden geguckt und kommt jede Woche eine neue. Ich mache hier keinen Spoiler, weil der wird schon nervös. Kann aber sagen, also ich sag nichts inhaltlich, nur dass ich ein bisschen enttäuscht bin. Erste 2 Folgen, da will ich jetzt noch nichts sagen, aber ich weiß auch nicht. Also es war schon mal spannender.
Ich hab's
ja aber es erklärt. Kann sich ja noch entwickeln.
Ja, weißt? Aber diese Entwicklung, mhm. Ich sag's ja, eine Serie muss kurz sein. Dieses langgezogene ist das Problem einer jeder Serie.
Ist ja meine Meinung.
Ich habe aber gute Hoffnung, weil nächste Staffel wird die letzte.
Ja, aber sie breiten so weit aus. Da kommen immer so viele Geheimnisse noch dazu und das.
Ja, hängt mit man dem kann sich auch ein bisschen. So. Ich unterhalte mich auch mit meiner Frau drüber und wir haben schon ein paar Theorien und das ist auch immer geil, wenn man sich drüber unterhalten kann und selber ein paar Theorien entwickeln kann, aber das macht auch die Gefahr, dass das Ende einen enttäuscht, immer ein bisschen größer und es ist jetzt wirklich, also diese beiden Episoden hätten sie wirklich in eine packen können und selbst die wäre noch lang gewesen, meiner Meinung nach.
Ich finde sogar, auch bei Miniserien ist mittlerweile das Problem, wenn man kennt das, man hat manchmal nicht so viel Zeit und man sagt sich einfach, okay, lass mal zusammen eine Serie kurz durchgucken, es gibt eine Miniserie und dann sind sie manchmal auf 10 oder auf 8 Folgen aufgeteilt und dann merkst du so richtig, es gibt diese typischen Lückenfüller-Folgen oder Szenen und die nerven mich komplett, da sage ich mir so, ey Leute, macht doch bitte einfach 6 großartige Episoden anstatt 10, aber dieses künstlich in die Länge gezogene, denkt man sich so mal so, Leute,
Ich habe auch ein bisschen blödes Gefühl, dass genau diese Staffel ein Lückenfüller ist. Dass die nächste wieder richtig gut wird, aber dass die ein Lückenfüller ist. Aber das soll es auch mit From kurz gewesen sein. Ich muss aber noch was anderes ganz schnell erwähnen. Besonders für dich, Dennis. Ich habe da vorhin einen Trailer gesehen. Oh, ich bin angefixt. Der neue Evil Dead Burn. Der sieht verdammt gut aus. Der sieht echt, also ja, Benny guckt schon wieder so.
Ich weiß, ich wollte gerade sagen, mich hat der Trailer nicht bekommen, aber ich fand auch Evil Dead Rise richtig kacke.
Ja, also mich ja und das finde ich von dir richtig kacke, dass du Evil Dead Rise kacke fandest. Ja. Ab und zu denke ich drüber nach, wie du den Film damals schlecht gemacht hast.
Und, so, und gleich danach kam Trailer zu Resident Evil.
Und oh, da weiß ich auch noch nicht, was ich von halten soll.
Ja, der sieht nämlich komplett anders aus. Also der, die alten Resident Evil Filme sind hier schlecht. Und der sieht aus, als wäre der hier schlecht.
Ich weiß, das Ding ist, ich habe immer noch Hoffnung. Ich bin von dem Trailer nicht ganz angefixt, aber ich habe immer noch Hoffnung, weil es der Cragger ist, der ja auch Weapons und Barbarian gemacht hat. Und ich vertraue dem erstmal noch. Der hat bei mir noch den Vertrauensvorschuss.
Was du bei Resident Evil oder bei Evil Dead?
Bei Resident Evil.
Fällt erstmal cool, dass der sieht tatsächlich auch ähnlich aus wie in Evil Dead, finde ich.
Also, ja, ist es nicht, aber genau.
Ja, also der sieht schon interessant aus, aber ich weiß nicht, ob der sich auch, mal gucken. Aber hat Lorbeeren. Ja, das war's eigentlich.
Okay, ich bin ein bisschen durcheinander gekommen, welchen Film ihr bei was besprochen habt, Evil Dead oder Resident Evil?
Wenn du beide Trailer anguckst, weißt du, dass du eigentlich fast denselben Film gesehen hast, glaube ich.
Ich habe jetzt bei Evil Dead ganz kurz, ja, kann man gucken, ich habe jetzt nur ein ganz bisschen gesehen. Und Resident Evil spielt da wieder hier die.
Nee,
das ist jetzt wieder ein ganz neuer Ansatz.
Das ist ganz anders jetzt.
Ja, ja. Das ist mit dem einen Typen aus Euphoria. Also,
ich habe den Film geguckt und, also den Trailer geguckt und dachte mir, der Film wird dir bestimmt gefallen.
Okay. Also, Ich habe ja die normale Resident-Evil-Reihe ab und zu immer wieder mal probiert, immer da mal reingeschaltet, aber... Ja.
Ich habe jeden Teil durchgespielt. Nein, also die Filmreihe redet hier, achso. Filme, Digga.
Oh, ich muss ehrlich sagen, die Filme waren...
Kacke.
Ja, die Trash, waren absoluter die Trash.
Wobei ich muss sagen... Absoluter Trash, aber sie waren auch mal... Oh, jetzt bin ich krank, lieg auf der Couch, will irgendwas gucken. Und
die hatten halt auch wirklich gar nichts mit den Spielen gemeinsam. Nee. Außer vielleicht Umbrella.
Ja, aber das wird... Da hat die Serie auf Netflix auch nicht, meiner Meinung nach.
Ja, die war aber auch kacke. Es gab bisher noch keine gute Umsetzung von Resident Evil, meiner Meinung nach.
Doch, die Animations. Da sind ein paar richtig gute dabei.
Ach, Animations. Okay, die habe ich nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen.
Jetzt dumm.
Ich muss nur sagen, bei Resident Evil, ganz kurz, bei Resident Evil, ein Teil war ganz okay, aber das war wirklich nur wegen den 3D-Effekten, wo 3D, das war, ich mochte 3D nie, das wisst ihr, aber bei dem Film fand ich es ganz cool, aber weil, frag mich jetzt nicht, welcher Teil das war. Das war der erste mit 3D, wo der Typ mit der riesen Axt da rumgehangen hat.
Oh, Resurrection, oder?
Ach, Digga, keine Ahnung, ey. Da haben sie wieder die Zahlen rausgenommen. Ben, was hast du als letztes gesehen?
Ja, ich dachte eigentlich, dass Alex mit From endet, weil dann hätte ich die perfekte Überleitung gehabt, nämlich von Serien, die vielleicht schon etwas über ihren Peak hinaus sind. Nämlich bei Disney Plus, oder eigentlich bei Hulu, wurde vor 2 oder 3 Tagen in Amerika was gedroppt, nämlich so ein Shadow Drop, sage ich mal. In der Ankündigung, dass bald die 5. und letzte Staffel startet von The Bear, kam eine weitere Folge, ein weiterer Film raus namens Gary, der direkt so gedroppt wurde, spielt vor The Bear, ein paar Jahre vor The Bear. Geht nur darum, wie Richie und Mikey mit dem Auto nach Gary, Indiana fahren und da was wegbringen. Der Film heißt auch Gary. Die Stadt, in der Michael Jackson geboren ist. Das Witzige ist, bevor der Film gedroppt wurde, ich hatte witzigerweise letzte Woche irgendwann die Berührung damit, dass ja Gary, Indiana, die Stadt ist, wo Michael Jackson geboren wurde. Wirklich, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Und ich musste noch mit irgendwas anderem, hatte ich den Zusammenhang, wieder mit Gary, Indiana. Und jetzt vor 2 Tagen kommt der Film Gary, der spielt in Gary, Indiana. Ich dachte, was ist los hier mit Gary, Indiana? Warum wird mir das jetzt hier so reingespielt?
Ich habe noch nie von dieser Stadt gehört, Digga.
Ja, und auf jeden Fall, es geht halt wirklich darum, ich würde das sagen, schon ein paar, also 2, 3 Jahre, also es spielt, im Endeffekt ist da die damals noch Frau von Rich, die gerade hochschwanger und kurz davor seine Tochter zu bekommen, die man dann ja in der Serie auch 1-2 Mal sieht. Und wie ich schon ein paar Mal hier bei den Filmfellas erzählt habe, The Bear ist für mich so serientechnisch aus den letzten Jahren somit das Beste, was gab, auch wenn ich sagen muss, Staffel 2 war absoluter Peak. Die Doppelfolge 2.6 und 2.7 Fishes und danach Forks, beiden meiner Meinung nach so fast schon die beiden besten aufeinander folgenden Serien-Episoden überhaupt. Fand ich beide absolut überragend. Und 3 fand ich auch noch gut. Ich mochte auch 4, das ist immer noch eine gute Serie. Es ist vielleicht nicht mehr ganz so auf dem Peak, wie es am Anfang war. Und und jetzt wurde halt dieser Film da gedroppt, den habe ich heute gesehen. Und dann irgendwann, ich glaube jetzt im Juli, kommt da die letzte Staffel, die 5.
Aber der Film ist so technisch mäßig wie bei, ich stell mir vor, wie bei Breaking Bad, wo sie die Filme noch mit rausgebracht haben.
Ja, so ein bisschen, genau. Also man merkt auch, dass es nicht viel groß produziert ist. Größtenteils sitzt die Kamera hinten im Auto, während die fahren und sich unterhalten und sowas. Und sagen wir mal so, wenn man ja weiß, wie die Serie The Bear beginnt, du merkst es Mikey an. Mikey ist da schon nicht mehr in dem ganz besten Zustand. Also gespielt von John Bernthal. Und es, hier und da werden ein paar Charakternamen gedroppt, die man dann auch aus The Bear kennt, vor allem Jimmy, weil die machen da vor allen Dingen was für Jimmy, der an der Serie gespielt wird von Oliver Platt. Und wo man ja auch immer nicht ganz weiß, ob der vielleicht dubiose Geschäfte macht, tatsächlich ist das ja auch so ein bisschen was, weil Richie denkt die ganze Zeit, die machen da irgendwas Dubioses für Jimmy. Was sie am Ende machen, sage ich jetzt mal nicht.
Aber spielt Kami mit? Das habe ich am Anfang nicht ganz rausgehört.
Nein, Kami ist gar nicht drin. Okay. Wird auch nicht erwähnt.
Ja.
Weil ich meine, es ist ja auch Part der von The Bear, das Kami ja auch immer sagt, dass der raus war aus dem Leben, dass er mit Mikey nicht viel mehr zu tun hatte, was ihm ja auch immer so leid hat.
In der Zeit, wo er in der Sternenküche da irgendwie da sonst wo tätig
genau. war. Ne? Genau. Deswegen spielt er hier auch keine Rolle. Also die einzigen 3, die man wirklich sieht aus der Serie, sind halt Richie, Mikey und dann halt Jillian Jacobs, die ja die Ex-Frau von Richie spielt, die man hier auch nochmal kurz am Anfang sieht. Und naja, dann geht's halt einfach im Endeffekt darum, wie sie dann Gary sind, wie die da kurz noch einen Tag rumbringen müssen, wie die da einfach nur ein bisschen Spaß haben, wie die mit irgendwelchen Leuten Basketball spielen, wie die in der Bar sitzen, wie die hier nochmal ein bisschen Koks schniefen und wie die eigentlich warten auf einen Anruf, wo dann sich dann irgendwie rausstellt, dass Mikey sein Handy aus hat. Und und es passt einfach so gut in die Serie. Weißt du, es hätte auch wirklich mitten in der Staffel einfach eine Flashback-Episode sein können. So wirkt es. Halt also diese, in diesem Fall länger als 60 Minuten.
Aber sie streiten viel, also.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Aber nicht so krass wie diese Weihnachtsfolge.
Und ja, genau, und das ist es halt. Und das geht halt im Endeffekt, bringt einmal ein bisschen nochmal die Beziehung näher, wie sie damals schon von Richie und Mikey war, wo man dann auch schon merkt, ja, hier war die Beziehung, glaube ich, auch nicht mehr auf ihrem ganzen Höhepunkt. Also weil einfach Mikey auch schon ein bisschen abgedriftet ist. Und aber ich finde es interessant. Ich finde einfach, es als Ergänzung zu The Bear, fand ich, war das ein schöner Einblick. Und ich finde halt einfach, das Ding ist, glaube ich, es geht 70 Minuten oder so, und es funktioniert über die Lauflänge recht gut, obwohl nicht viel passiert, muss man dazu sagen. Ich glaube, als jemand, der mit der Serie noch überhaupt keine Berührungspunkte hat, macht es überhaupt keinen Sinn, sich das anzugucken. Weil dann sind da einfach nur zwei Leute, die sich streiten, die ein bisschen durch Gary fahren, die hier vielleicht noch ein bisschen Spaß haben. Und ich glaube, das meiste erschließt sich erst, wenn du wirklich dann auch so ein bisschen mehr in The Bear drin bist. Ich glaube, sonst musst du dir das auch nicht angucken.
Hört dir Alex noch zu?
Ja, ich glaube nicht, so. Er hat schon seinen Hintergrund geändert.
Ich bin voll dabei. Ich habe The Bear angefangen und es war leider erstmal nichts für mich. Kann aber auch daran liegen, dass ich nicht viele Folgen gesehen habe.
Ja, ich glaube, Dennis hatte ja mit der ersten Staffel auch große Probleme.
Ja, und das war, glaube ich, auch mein Problem. Ich habe so 4 Folgen oder so gesehen.
Aber ich habe es dann weitergeguckt, fand es gut, aber ich muss auch sagen, es hat seine Schwächen und irgendwann dreht sich die Story, irgendwann geht eine Story nicht mehr weiter voran und denkst dir so, diesen Streit, den hatten wir schon vor 5 Episoden. Und manchmal denke ich so, oder was wollt ihr noch? Oder ich verstehe es nicht. Und naja, Stärken und Schwächen ist okay.
Stärken und Schwächen haben vielleicht auch die Filme, die wir heute für unser Hauptthema mitgebracht haben. Mhm. Denn, und das muss ich jetzt hier nochmal dazu sagen als kleiner Disclaimer, wenn ich von meinen werten, geschätzten Kollegen hier rechtzeitig die Dateien bekomme und vor allen Dingen, wenn ich jetzt am Wochenende auch die Zeit zum Schneiden bekomme, hört ihr diese Folge am Montag nach Muttertag und vor Vatertag.
2027.
Falls nicht, hört ihr sie mit 2 Wochen Verspätung. Ich gebe mein Bestes, versprochen. Ja. Und deswegen reden wir heute über, ja, Mütter, Väter in Filmen. Ich meine, das ist ein sehr breit gefächertes Thema. Wir hatten schon am Anfang so 1-2 nette Aussagen da in unserem Gruppenchat, welche Filme man da nehmen könnte, die thematisch passen. Und das sind jetzt vielleicht nicht unbedingt die Filme, die man erwarten würde. Ich glaube, von mir kriegt ihr so das Normale. Ich bin sehr gespannt, was die anderen beiden hier mitgebracht haben. Und ich würde einfach sagen, wir halten die altbekannte Reihenfolge ein. Dennis, was ist denn dein erster Film?
Sentimental Value. Den habe ich sogar zuletzt gesehen. Das hat sehr gut gepasst. Da dachte ich mir so, ich will jetzt Durchgang, hey, cool, den kann ich hier reinbringen. Habt ihr ihn gesehen?
Nee. Ja, ich habe ihn auch jetzt, vor 1-2 Wochen habe ich ihn gesehen, tatsächlich, gar nicht lange her.
Beide Aussagen überraschen mich nicht, dass Ben ihn gesehen hat und Alex ihn nicht gesehen hat. Ja. 2025 rausgekommen, eine europäische Co-Produktion, nenne ich mal, Norwegen, Dänemark, Schweden, Deutschland, Frankreich, alles mit dabei. Man merkt die Mischung auch und es macht Spaß. Der Film ist von Joachim Trier, hat unter anderem Der schlimmste Mensch der Welt gemacht und die Schauspielerin,
den ich ja wirklich sehr gut fand,
Renate, oh Gott,
Reinzwe, die jetzt auch in Backrooms mitspielen wird, Alex.
Oh. Die spielt auch dort mit und dort spielt sie nämlich eine Tochter. Nämlich eine Tochter, gespielt von Stellan Skarsgård, also Entschuldigung, der Vater wird gespielt von Stellan Skarsgård, Gustav Borg. Sie ist halt die Tochter, sie hat auch eine Schwester, sie wird gespielt von Inga Ibsdotter Lilas.
Die war auch noch Oscar nominiert.
Für welchen Film?
Für den, als beste Nebendarstellerin.
Ah, siehste. Ganz kurze Story. Man wird eingeführt in die Geschichte, da wird die Geschichte von einem Haus erzählt, das ist eine Erzählerstimme, wobei ich auch gleich etwas dazu sagen möchte. Da wird ein Haus in Norwegen vorgestellt, eine Familie vorgestellt, dass dort halt ein gewisser Gustav Borg aufgewachsen ist. Von diesem Gustav hat die Mutter Selbstmord begangen, als er 7 Jahre alt war. Er ist in diesem Haus groß geworden, hat selber eine Frau kennengelernt, hat mit dieser Frau 2 Töchter bekommen, hat sich dann aber mit der Frau auseinandergelebt, haben sich getrennt. Er ist Regisseur und hat sich, ich glaube, in England dann verpieselt. Und die Mutter und die Töchter sind dann alleine in diesem Haus groß geworden. Also die waren Töchter. Dann ist die Mutter verstorben, die Töchter mittlerweile erwachsen und auf einmal steht der Vater wieder vor der Tür und will dann halt die Vaterrolle einnehmen. Was ihm.
Wobei, das ist ja eigentlich nicht der Grund, warum er zurückkommt.
Ja, warte doch. Und was ihm aber noch wirklich nicht so sehr gut gelingt. Denn der eigentliche Grund, Benny hat es schon ein bisschen angeteasert, er möchte noch einmal einen großen Film drehen. Seine Karriere ist mittlerweile so ein bisschen im Herbst. Er will noch einmal einen Film drehen. Nämlich so ein bisschen seine eigene Lebensgeschichte. Die Geschichte von seiner verstorbenen Mutter, die er, wie gesagt, sehr schon begangen hat.
Und das möchte er vor allen Dingen in seinem alten Elternhaus oder ja, dann so gesehen drehen, das ihm auch noch gehört und nicht den Töchtern.
Ja. Und was will er dann natürlich? Er will die Vaterrolle ein bisschen ja, dastehen lassen. Für mich hat es sich so angefühlt, weil er nämlich möchte, dass einer seiner Töchter, die übrigens auch Schauspielerin ist, aber Theaterschauspielerin ist, in diesem Film die Hauptrolle übernimmt. Und aufgrund dieses schlechten Verhältnisses zwischen Vater und Tochter sagt sie nein, sie macht's nicht. Und anstatt dass er sich ja Mühe gibt und versucht, okay, zu seiner Tochter irgendwie ein besseres Verhältnis aufzubauen, sein einziges Argument ist von wegen, lies das Drehbuch, was er immer wieder wiederholt, nimmt er sich eine andere Schauspielerin, nämlich eine englische Schauspielerin, gespielt von Elle Fanning, die dann die Rolle spielen soll. Und somit ist, ja, Benny, du lachst, aber ich erkläre das gut, die Story.
Nee, absolut. Okay. Aber das spiegelt ja auch einfach so seine Art dann auch vor allem am Anfang des Films wieder. Wobei man ja auch wirklich sagen muss, klitzekleiner Spoiler, mit Lies das Drehbuch lag er am Ende nicht so falsch.
Und dann ist man halt in dieser Geschichte drin. Man hat ja so eine kleine Dreierkombination. Man hat ihn als Vater, die zwei Töchter, die eine Tochter hat ihn so ein bisschen verziehen, die ist eh ein bisschen ruhiger, hat auch ein Familienleben, hat einen Mann und hat einen Sohn. Und die andere Tochter, die Schauspielerin, ist so ein bisschen lost. Die andere Geschichte mit der Schauspielerin, gespielt von Elle Fanning, die ist, finde ich, ein bisschen weniger interessant, die Geschichte.
Das ist leider der Schwachpunkt in dem Film, finde ich auch.
Ich dachte, es kommt noch ein bisschen weiter heraus, die Rolle spricht noch ein bisschen mehr rein, grätscht noch ein bisschen mehr in die Story rein, aber eigentlich passiert es so ein bisschen abseits vom Film. Der eigentliche Film ist eigentlich von wegen, dass er versucht, seine Tochter, dass sie das Drehbuch liest und wie gesagt in diesem Film mitspielt. Und dann kommen wir zu diesen wahnsinnigen Stärken von diesem Film. Und zwar die Dialoge. Wie sie es spielt, diese kleinen Mimiken in ihrem Gesicht, einfach geil, wenn sie von ihrem Vater erzählt, muss man mal drauf achten, finde ich extrem genial. Aber was ich noch genialer finde und wo man sich so denkt, was für ein Arschloch du bist und was für ein fantastischer Schauspieler du bist, Stellan Skarsgård, er ist ein absolutes, ja, für mich Arschloch. Er bringt es doch nicht mehr raus, er macht es nicht wie The Bear und schreit da rum oder sonst was. Es ist ein ganz normales, trockenes Gespräch und er haut ganz nebenbei irgendwelche Sätze raus, die den Gegenüberliegenden richtig tief verletzt. Und da weiß man, ey, natürlich wird er von seinen Töchtern absolut nicht mehr geliebt oder was heißt nicht mehr geliebt, also verachtet besser gesagt. Und somit zieht sich das halt durch den Film. Für einige uninteressant, vielleicht für dich, Alex, das ist vielleicht nicht für dich Art von Film, aber ich fand's genial. Ich fand's genial, das mit anzusehen und zu sehen, wie so, ich sag mal, normale Menschen so sein können. Und wunderbar gespielt. Also wirklich ein Chapeau an diese Schauspieler. Ich glaube, alle eine Oscar-Nominierung bekommen und das auch zu Recht.
Ja, ich glaube, vier Schauspieler und Schauspieler. Ich glaube, Stellan Skarsgård, Renate Reinzwe, Elle Fanning und dann halt die Ipsdottir, ich kann den Namen
nicht schreiben. Elle Fanning hat auch einen bekommen? Okay, das finde ich zu Unrecht.
Die fand ja, ich jetzt, muss ich auch sagen. Den hätte ich nicht so unbedingt gesehen.
Dann finde ich, was ich nicht so stark finde, die Erzählerstimme. Ich fand, das war ein Element, was nicht da reingepasst hat. Aber ansonsten, die drei okay, die eine war eine Nebendarstellerin, aber ich fand das drei Hauptcharaktere, fand ich alle sehr schön. Und wie der Film dann doch sich geschlossen hat, du hast es schon eben gerade so ein bisschen gesagt, lies das Drehbuch, fand ich halt richtig genial. Also man hat, auch wenn du denkst, der Typ ist ein Arschloch, er ist irgendwie so eine Art Anti-Held. Man hat auch irgendwie dann auf eine komische Art und Weise doch irgendwie Sympathien für ihn. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat er sowas. Ich glaube, weil es irgendwie was Menschliches ist.
Und ich muss auch sagen, weil was du gerade schon sagst, es ist nur ein Stichwort, das wird die Leute, die den Film nicht gesehen haben, nicht ganz zu verstehen. Aber nachdem eine gewisse Personalie bei dem Film, ich sag mal Kameramann, nachdem die erstmal eine Entwicklung nimmt, dann doch wieder eine andere Entwicklung und man dann die letzte Szene sieht und dann doch wieder eine gewisse Person da sitzt, das war irgendwie schon nett. Also ich muss auch sagen, das fand ich irgendwie nett.
Ja. Also ich wollte ihn immer sehen, ich wollte ihn damals schon im Kino sehen, habe ich nicht geschafft. Jetzt habe ich ihn zu Hause gesehen und ja, guter Film, guter, schöner Film. Mit tollen Schauspielern und Schauspielerinnen. Wer ist jetzt in der Reihe?
Ich würde sagen, wir bleiben einfach bei der altbekannten Reihenfolge. Und da Alex gerade auch am wenigsten Redeanteil hatte, dürfte er jetzt den meisten Redeanteil beim nächsten haben.
Bitte kein Animationsfilm.
Nein. Ich habe tatsächlich den Begriff sehr weit gestreut.
Ach was. Überrascht uns nicht.
Sehr weit. Noch weiter als in meinen Film, die ich vorhin in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben hatte. Ich habe echt viel überlegt und wollte ein bisschen was Abstraktes, wo der Mutter-Vater-Begriff aber auch bisschen drin ist, wenn man genau hinschaut. Fangen wir an mit meinem ersten Film. Es ist ein Film von James Gunn. Mit
Michael Guardians Rooker. Guardians of the Galaxy 2.
Was? Mit Michael Rooker.
Ja, Guardians of the Galaxy 2.
Ich bin nicht dein Vater, aber vielleicht bin ich dein Daddy. Nein, der ist es nicht.
Guardians of the Galaxy 2?
Nein, der ist es nicht. Es ist Slithers. Voll auf den Schlamm gegangen.
Ich mag Guardians 2, ist mein liebster Guardians.
Ich mag ihn auch und es hat vielleicht sogar gepasst, aber ich dachte, wir reden mal
ja, über... Ja, es geht ja um seinen Vater.
Ja, aber wer hat den nicht gesehen, das ist, glaube ich, ein bisschen langweilig, darüber zu reden. Reden wir doch mal über einen Film, den wahrscheinlich nicht so viele gesehen haben, mit Nathan Fillion, ein ausgezeichneter Schauspieler. Slithers, voll auf den Schleim gegangen. Ich finde diesen Film gut. Ich finde ihn ein bisschen eklig, aber ich finde ihn echt gut. Kennt ihr den?
Slithers? Ich habe den... Slithers. Slither heißt der, ohne S am Ende, oder?
Ja, genau. Slither, ja. Voll auf den Schlamm gegangen. Science-Fiction-Horror.
Hier wird mir ein Erotik-Thriller vorgestellt.
Nee, das ist aber nicht... Das sind keine Schnecken, aber das sind so komische kleine Viecher, oder? Was ist das?
Ja, also Würmer, die in den...
So aber was hat das jetzt mit Mutter, Vater?
Ja, aber jetzt ganz einfach. Das ist so ein... Also, das ist ein Zusammenschnitt aus dem Best of Body Horror. Ich habe auch schon mal über den Film Der Blob geredet. Dieser Film geht ähnlich los. Der hat auch sehr viel Inspiration aus diesem Film genommen. Meteorit schlägt ein im Wald. Michael Rooker geht da rum. Der wird gerade von... Das ist so ein schäbiger Typ. Und er wird von seiner Frau immer die ganze Zeit zurückgewiesen. Und dann findet er diesen Meteoriten. Da kommt so ein Stachel raus, trifft ihn. Er mutiert ein bisschen innerlich. Ja, und sucht sich dann Frauen, die er dann als so eine Art Brutkästen benutzt. Und da kommen dann ganz viele kleine Würmer raus. So was? Und ja, nehmen dann Besitz von allen möglichen Leuten und dann wird da noch rummutiert und rumgebodyhorrored und er ist einfach gut. Der Film ist richtig witzig. Also wirklich, der ist wirklich top, top. Ja, hör doch mal auf. Es ist wirklich ein typischer James Gunn-Film, aber so ein James Gunn-Film, der noch nicht so entdeckt ist für viele.
James Gunn, warte mal kurz. James Gunn hat ja damals zur selben Zeit auch hier den Super gemacht, ne, mit Rainn Wilson. Das war ja ungefähr so dieselbe Zeit, wo er den auch gemacht hat.
Ja,
der war gut. Den mochte ich auch.
Der war auch noch. Auch gut. Und den,
ich glaube das sogar. Ich sehe das hier. Die Bewertungen sind recht gut bei dem Film. Ja,
und die Besetzung. Gesehen. Die Besetzung ist auch richtig stimmig, passt richtig gut. Es ist richtig witzig, geile Sprüche drin. Da warte jetzt kein Kunstfilm oder irgendwas mit richtig geilen Dialogen, aber der ist gut.
Was bekommt deine Mutter zum Muttertag?
Die hat so ein Glas in Form von Wein, ganzer Weinflasche und damit du immer nicht nachschenken musst. Okay. Warum?
Ich weiß nicht, warum du Slivers hier reinbringst, also...
Slither, ohne
Slither.
S.
Slither, habe ich ja gesagt, schon, Mann.
Also in dem fernsten Sinne, Benni, siehst du die Verbindung zur Mutter?
Nee. Bisschen?
Nee, tatsächlich nicht. Die wird da, ja, ich will jetzt hier kein Psychologe sitzen, ich mag diesen Film und ich wollte was Witziges mit reinbringen und das ist der. Also es hat rein gar nichts damit zu tun.
Du hast vor allem dieses Thema vorgeschlagen.
Das war ein Witz. Du hast auch mal ein Thema vorgeschlagen und dann warum konntest du nicht? Und Ben und ich mussten uns über romantische Filme austauschen.
Das war kein Witz,
hey,
das war
ein Plan. Im Nachhinein sage ich, war eine legendäre Folge.
Ja, war ganz schön Rage-Bait. Aber, also der ist wirklich gut, der ist empfehlungswert, ihr müsst ihn gucken.
Soll ich dir was sagen, bei den Liebesfilmen hast du aber passende Filme reingebracht als jetzt gerade.
Hast du den Film gesehen? Guck ihn dir an, dann weißt du, was ich meine.
Ich habe halt den Trailer gesehen, es sieht...
Es geht da größtenteils wirklich um Mütter. Also der versucht ja sich irgendwie das so Brutmütter zu kriegen, quasi.
Also eins muss ich sagen, der Film erinnert mich stark an unsere Komm, wir leihen uns DVDs aus der Videothek aus Phase.
Nee, der ist hochwertiger. Der ist wirklich viel hochwertiger. Der ist auch, es war kein B-Movie, definitiv nicht. Der war wirklich.
Ich gucke gerade den Trailer, aber, Alex. Und, ich, ja. Und Benny, keine Sorge, ohne S geschrieben.
Ich gucke auch gerade den Trailer übrigens.
Der ist wirklich, also ich weiß gar nicht, was man sagen kann. Die Besetzung ist super, James Gunn war super. Ist immer noch super.
Also, okay, das, also du hast einen super Film hier reingebracht. Dankeschön, Alex.
Ich glaube, ich habe den auch mit Montana Person geguckt damals. Aber fanden beide gut.
Kann, ja, spricht jetzt nicht für den Film, aber kann ich mir
nicht vorstellen. Ich wollte gerade sagen, also das glaube ich sofort. Diesen letzten Satz, den glaube ich dir sofort.
Du, wirklich? Ganz ehrlich, vertraut mir. Ich sag das nicht oft.
Vertraut mir.
Guck, nur wenn wir in Spiegelkabinetten sind.
Das warst du.
Das waren wir alle.
Du hast gesagt, vertraut mir und bist gegen eine Wand gerannt.
2 Euro.
Also, der ist schon gut und er ist sogar noch näher am Thema dran als mein nächster Film. Aber mach das mal weiter.
Ach du Scheiße. Okay, dann komme ich mal wieder zu Filmen, die wirklich am Thema dran sind, aber die euch wahrscheinlich auch beide nicht so wirklich interessieren.
Er kommt,
bei dem
er kommt,
ersten Film.
Er kommt aus Korea.
Er kommt aus Japan.
Oh, 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 es ist dieser Vergewaltigungsfilm, wo die alle hier diese Maser, nee, dieses,
also Alex, wo die zombie-mäßig
richtig. Alex, halt einfach den Mund, ich glaube, du tust dir einen Gefallen, wenn du den Mund hältst. So. Ich habe glaube ich schon über den Regisseur schon richtig häufig geredet, über den Film noch nicht, und zwar geht es um einen älteren Film von Hirokazu Koreeda. Ich habe es aber schon mal gesagt, es gibt so ein paar Regisseure bei mir, wo ich einfach sage, die machen halt nie einen schlechten Film, dazu zählt halt ein Denis Villeneuve. Von Denis Villeneuve habe ich übrigens letztens auch noch einen Film, einen seiner ersten gesehen, nämlich Polytechnik, und der war auch schon nicht schlecht. Geht um Attentat in Montreal, um echt real stattgefundenes Amoklauf in Montreal. University, so. Aber egal, anderer Film. Jetzt geht's um Like Father, Like Son von Hirokazu Koreeda. Und ich habe, glaube ich, schon über einige Filme von ihm gesprochen. Ich habe schon über Broker gesprochen. Ich habe schon über Shoplift das gesprochen, den ich wirklich sehr gerne mag. Über Monster, der vor 1-2 Jahren kam, den ich super fand. Und Like Father, Like Son war von 2013. Damals war er außerhalb von Japan jetzt noch nicht so ein große Nummer. Ich glaube, den gibt es immer noch auf Netflix. Kann auch sein, dass er mittlerweile runter ist. Es geht darum, dass 2 Familien haben 6-jährige Söhne. Eine Familie, ja, schon recht gut betuchter Geschäftsmann, hat einen Sohn, sehr unterkühltes Verhältnis, aber der Sohn ist sehr, sehr begabt, spielt Instrumente, ist sehr gut in der Schule. Andere Familie, kleines Dorf, haben dann Einkaufsladen, ich sag mal so ein bisschen nicht so gehobenes Niveau, die ganze Familie, haben einen Sohn, der ist leicht übergewichtig, ist vielleicht auch noch nicht der Schlauste. Und den beiden Familien wird gesagt, ja, wir haben leider bei der Geburt eure Söhne vertauscht. Und dann geht's halt darum, ja, was machen sie jetzt? Und dann versuchen sich die beiden Familien anzufreuen, die anderen Familien versuchen halt das andere Kind besser kennenzulernen. Und es passt halt so oder so nicht, weil die eine Familie hat generell sowieso schon so ein unterkühltes Verhältnis zum Kind und jetzt kommt auch ein Kind, was auch nicht ganz in deren Werte reinpasst. Dann hast du da die andere Familie, die da mit diesem stillen Kind, was immer sehr, sehr züchtig alles gemacht hat, aber eine sehr, sehr herzliche Familie sind so, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht so das oberste Bildungsniveau haben, sage ich mal. Und darum geht es dann so. Und ich sag's mal so, dieser Film spielt Koreeda eh immer. Seine Filme haben immer dieses Thema Familie. Und hier geht's vor allen Dingen um die Väter. Weil diese Väter halt auch so unterschiedlich sind. Die Mütter sind eigentlich immer noch so ein bisschen das verbindende Glied. Die das auch alles irgendwie immer noch irgendwie schaffen wollen. Und ich sag's mal so, dieser Film spielt sich halt anders aus, als wie es ein amerikanischer Film, als es ein europäischer Film tun würde. Der spielt halt hier, ich sag mal so, er spielt es wirklich realistisch aus. Was man dann, wie man das dann findet oder nicht, mag bei einem einen anderen dahingestellt sein. Das emotionale Zentrum sind meiner Meinung nach die Kinder, vor allen Dingen tatsächlich der Sohn, der bei der reichen Familie aufgewachsen ist. Und hier geht es dann natürlich so, ja, was definiert halt wirklich, wer die Eltern sind? Witzigerweise, das ist eine Thematik, die auch bei meinem zweiten Film nachher eine Rolle spielen wird. Und dieser Film hat eine Szene, die hat mich gebrochen. Die hat mich so hart gebrochen, vor allen Dingen als weil ich selber Vater bin. Es gibt eine Szene, die ist relativ am Ende. Ich werde jetzt einfach nur diese 2 Sätze einfach mal so droppen. Jetzt so, wie gesagt, kleiner Spoiler dann vielleicht so. Und wir wissen ja dann, dass dieser Vater ein relativ unterkühltes Verhältnis zu seinem Sohn hat, obwohl er, aber er ist sehr, man muss dazu sagen, er schätzt ihn sehr, weil er halt so gut in der Schule ist und sowas. Er ist halt so gesehen der Mustersohn, auch wenn er jetzt nicht so der liebende Vater ist. Und dann erzählt er ihm halt so, dass er jetzt halt zu der anderen Familie gehen muss und dass die ihn lieben werden und sowas, weil er ist ja deren Sohn und sowas. Und dann fragt dieser Sohn seinen Vater, der ihn 6 Jahre lang aufgezogen hat, von wegen, werden die mich mehr lieben als du? Und dieser Vater sagt ihm einfach zurück, mehr als ich. Und ich denke mir so einfach als Vater so, Alter, das hat mich gebrochen, das hat mir so weh getan einfach. Das ist eine Szene, die hat mich einfach zerstört. Das fand ich so hart. Und deswegen, das ist halt, wie ich gerade gesagt habe, das ist ein Film, der spielt sich anders aus, als ein westlicher Film machen würde. Ich finde es in diesem Fall gut. Ich kann aber verstehen, wenn andere sagen so, oh, das ist, auch wenn es ein Drama ist, also viel gut ist es halt auch nicht. Das muss man halt auch dazu sagen. Klar, für viele gerade im Westen kommt vielleicht noch die Schwelle dazu, dass es halt auch noch ein asiatischer Film ist. Aber ich fand das wirklich, das war ein sehr, sehr hart inszenierter Film. Und ich wollte ihn einfach mal, ich glaube, ich weiß nicht, ob es den immer noch bei Netflix gibt. Das gucke ich jetzt mal ganz schnell. Weil den gab es lange Zeit bei Netflix auf jeden Fall. Like Father Like Son, da haben wir ihn. Der ist natürlich jetzt nicht mehr bei Netflix, war ja klar.
Ja, die haben viel rausgenommen.
Okay. Oder?
Die haben viel rausgenommen in letzter Zeit.
Ja, es kann sein. Na, wie war, aber wenn ihr dann mal den Chance habt, den vielleicht irgendwie zu sehen, was wahrscheinlich ein bisschen schwieriger als bei japanischen Filmen, ich weiß. Der ist es auf jeden Fall wert, aber wie gesagt, das ist, viel gut Kino ist was anderes als Like Father, Like Son, aber einfach aufgrund der Vater-Thematik, die hier wirklich eindeutig im Vordergrund steht. Das ist auf jeden Fall ein Film, der lohnt sich, den anzugucken. Und wie ich es dann nur gerne sage, Koreeda Never Misses, der hat halt bisher keinen richtigen Ausfall in seiner Filmografie. Aber dann kann auch direkt Dennis mit seinem zweiten Film weitermachen.
Gut, wir gehen ein bisschen in die andere Richtung. Wir gehen wieder nach Amerika. Wir gehen in die 80er Jahre. Und zwar habe ich euch meinen zweiten Film Auf die Suche nach dem goldenen Kind.
Den habe ich sicherlich seit 30 Jahren nicht mehr gesehen.
Ja.
Genau. Auf der Suche nach dem goldenen Kind von 1986. Dauert auch nur 89 Minuten. Ich denke mir immer so, Filme von damals gehen immer so ein bisschen kürzer. Interessant. Und ich finde bei Eddie Murphy, ich muss kurz über Eddie Murphy reden, der hatte einmal die Beverly Hills Cop-Reihe, wobei eigentlich nur Teil 1 und Teil 2, weil Teil 3 war Schrott und der neueste Teil, den fand ich auch nicht gut. Und dann hat er diese anderen 3 Filme gehabt. Komme ich gleich noch zu. Die Glücksritter, Auf der Suche nach dem goldenen Kind und Prinz aus Zamunda. Und mit Glücksritter hat er angefangen, dann kam hier Auf der Suche nach dem goldenen Kind und dann kam ja 88 dann der Prinz aus Zamunda. Und ich fand immer als Kind, ich habe mir damals als, oder ihr, wir alle, damals als Kind ja immer alle gesehen, denke ich mal, ihr Kind, ich denke mal, ihr habt alle 3 gesehen, die Filme.
Ja.
Ne? Ja, klar.
Da fand ich als Kind, wie gesagt, den Film Auf der Suche nach dem goldenen Kind am schwierigsten. Weil ich habe den gesehen und viele Sprüche habe ich gar nicht verstanden. Aber trotzdem ist dieser Film mir in der Erinnerung geblieben. Ich habe ihn auch lange nicht mehr gesehen. Aber was in meiner Erinnerung immer noch da ist, finde ich den Film irgendwie immer besser und besser. Ganz kurz zur Story hin. Eddie Murphy spielt da Chandler Cherrill. Er ist halt ja, Sozialarbeiter, spielt so ein paar verlorene Kinder in New York City auf. Und eines Tages kommt eine gewisse Ki-Nang zu ihm, gespielt von Charlotte Lewis, die übrigens erst 18 war, als der Film gedreht wurde. Was ich auch ziemlich krass finde, weil wenn ich die Bilder jetzt im Kopf habe, kam mir diese Frau ein bisschen älter vor als 18. Sie müsste 18 gewesen sein, wenn ich richtig gerechnet habe. Besonders eine Szene, wo man sich so denkt, oh, okay, das habt ihr mit einer 18-Jährigen gedreht? Krass, ich sag nur.
Das war damals tatsächlich immer noch bei einigen Filmen.
Weißes Kleid.
Ich bin letztens nochmal wieder im.
Naja.
Ich bin nämlich letztens tatsächlich nochmal im Brooke Shields Rabbit Hole eingesunken. Alter, was die mit der alles gemacht haben, als sie noch ein Teenager war, das ist ja unfassbar. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber es waren die 80er.
Die Blaue Lagune, ne?
Aber erzähl weiter.
Wollen wir aufgeklärt
haben. Ja, nicht nur die Blaue Lagune, oh, das auch natürlich, aber auch noch andere Sachen.
Blaue Lagune wollen wir aufgeklärt. Genau, und sie kommt dann an und sagt von wegen, ja, in Tibet, oder Nepal, nee, nicht Tibet wurde ein Kind entführt, das Kind ist unser Erlöser, das hat magische Kräfte und wir müssen dieses Kind wiederfinden. Es wurde von einer bösen Bande geklaut, deren Anführer Sado Numspa heißt, gespielt von Charles Dance.
Charles Dance.
Charles Dance.
Tywin Lannister.
Der uns bekannt genau, aus Game of Thrones ist. Und ich muss sagen, krass, weil damals als Kind kam er mir schon alt vor. Und wie gesagt, das ist jetzt vor knappe 40 Jahren her, leider. Und manche Menschen altern nicht. Genauso wie, wir haben uns letztens darüber unterhalten, der auch bei Everything, Everywhere, All at Once.
Everywhere, All at Once.
James Hong nämlich, der spielt da auch mit. Jedenfalls nochmal zur Handlung nochmal zurück. Die beiden machen sich halt auf der Suche nach diesem goldenen Kind und da geht es auch noch, die suchen nach einem Artefakt, einen speziellen Dolch. Erstmal geht es die Reise durch New York City und später geht es natürlich dann später nach Nepal. Und der Film ist halt typischer Eddie Murphy Humor. Die einzelnen Szenen werden einfach getragen durch seinen Humor, durch seine Art, durch seine Sprüche, durch auch die deutsche perfekte Synchro, wie ich finde. Und es macht einfach Spaß, diesen Film zu sehen. Er hat auch mega viele Fantasy-Momente, die ziemlich abgefahren sind. Das ist, glaube ich, auch so ein Moment gewesen, was mich als Kind nicht so abgeholt hat. Und ein bisschen mehr die anderen Filme. Aber eigentlich ein cooler, sehr, sehr lustiger Film. Und wenn ich so drüber nachdenke, die Sprüche, die dort fallen, kann auf jeden Fall mit Glücksritter und der Prinz und vor allen Dingen mit der Prinz aus Zamunda locker mithalten. Was ich auch noch herausgefunden habe oder dann gehört habe, Regie hat ja hier Michael Ritchie geführt. Ja, das hatte ich gerade in Alex. Und James Cameron sollte eigentlich Regie dafür führen. Der hat aber abgesagt und hat dann Big Trouble in Little China gedreht. Wo lustigerweise auch gefühlt der halbe Cast aus diesem Film mitgespielt hat.
Aber das war John Carpenter, oder nicht?
Ja.
John Carpenter, Big genau. Big
Trouble in Little China.
Das war John Carpenter.
Ja, das habe ich gesagt, James Cameron. Nee, John Carpenter, genau.
Ja.
Der kam, ein anderer kam ein bisschen später. Den habe ich allerdings nicht gesehen.
Was, du hast Big Trouble nicht gesehen?
Nee.
Was?
Nee.
Wie? Der ist großartig, ich liebe den.
Der ist fantastisch.
Ey. Übrigens auch mit James Hong. Übrigens auch
ja,
mit James
gesagt, Hong. Der halbe Cast spielt damit. Nee, ich bin... Da gucke ich lieber auf der Suche nach dem goldenen Kind. Nein.
Also, ich liebe Big Trouble, kann ich nichts gegen sagen.
Mhm. Habe ich da jetzt sowas Großartiges verpasst?
Ja.
Also ich weiß nicht, wenn ich den heute als erstes sehen würde. Ich habe es ja mal erzählt, dass ich ja die Goonies als Kind nie gesehen habe. Erst so vor 5 Jahren oder so. Und da fand ich ihn einfach nicht mehr so toll. Und bei Big Trouble habe ich jetzt, früher als ich jünger war, fand ich den super Big Trouble in
Little China. Der war geil, der lief auch immer auf Pro7
oder ja, der lief immer.
Kabel 1 dann später, ich weiß gar nicht, wie du an dem vorbeigehen konntest. Der kam echt oft. Und der hat den gleichen Stil wie,
der hat absolut den gleichen Stil. Ja? Nee, der hat doch viel mehr.
Ne, der hat noch ein bisschen mehr Fantasy, muss man sagen.
Ja,
warte. Ich bin sowieso nicht so ein Fan von also Action und Fantasy. Ich will ja den Humor. Hat er den Humor?
Ja.
Hat er den Eddie Murphy Humor?
Den Humor hat er aber auch.
Nee,
den
es Humor ist zwar Fantasy, aber du guckst dieses Bild an, als hätte der gleiche Typ, der die Kamera gemacht hat, die Effekte und sowas. Das ist dieselbe Welt.
Ich habe sogar John Carpenter aufgeschrieben. Soll ich mal lieber besser meine Notizen hier nebenbei noch durchgehen?
Also den noch nicht geguckt hast.
Also nee. Big Trouble in the China brechen die Lanze für den nie bis heute, weil ich den einfach als Kind so gefeiert habe.
Ja. Dann habe ich wohl anscheinend was verpasst. Ich weiß von dieser Existenz und ich dachte jedes Mal, dass es ein Scheißfilm ist.
Nee.
Allein schon wegen John Carpenter. Damals war auch noch John Carpenter so. Damals hat er echt noch Qualität gemacht, muss man jetzt echt sagen.
Aber was mir auch noch aufgefallen ist, Eddie Murphy.
Ja, schwierig heute.
Ab wann schwierig?
Es wurde ja schon einfach Anfang der 2000er schwierig, oder? Der hat doch seitdem auch nie wieder was Gutes
gemacht. Ich bin mal seine Filmvita jetzt heute, Filmvita mal durchgegangen. Der hat nur in den 80ern geile Filme gemacht. In den 90ern
ging auch nichts
mehr.
Doch, 90er, doch.
Nein, sag mir, bei welcher? Überleg mal.
Ich will mal gucken. Aber ich hatte den irgendwie...
Das finde ich
ja
so...
Nee, das stimmt schon. Irgendwann ging es rapide bergab. Und das begann in den 90ern. Hier mit Dr. Doolittle und der Professor hier und so. Das waren auch schon alles scheiß Filme, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, es ging bergab, aber...
Na, es waren keine...
Scheiße?
Es kam kein...
Vor ein paar Jahren einmal einen guten Film hier mit Dolomite Is My Name. Der war ja okay.
Papiere von Brooklyn. Beverly Hills Cop 3.
Nein, das waren beide scheiß Filme. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das war auch keine guten Scheiße. Vielleicht auch nicht so scheiße wie in den 2000ern. Okay, es war noch kein 1000 Words oder sowas, was da später kam. Shrek. Aber es war auch schon einfach nicht mehr so gut wie seine 80er-Filme.
Shrek.
Welcher?
Shrek.
Nein, ja. Wir ziehen mal von Realfilmen. Schreck, okay, Schreck ist vielleicht
gut. Ja, okay, dann ging's los. Dann hat er auch irgendwann diese Phase, ich muss jetzt mal meine Remakes machen, ne? Prinzess zum Wunder 2, Beverly Hills Cop, nochmal einer. Doodle ist mein Name.
Aber das meine ich ja, also.
Aber bei Dormant ist mein Name, meine ich ja. Das war noch ein guter Film tatsächlich, weil das war noch was ganz anderes. Das war auch kein typischer Eddie Murphy-Film, ne? Das Thema hatten wir vorhin mit Adam Sandler.
Aber das finde ich halt so komisch. Ich meine, wir haben Filme jetzt angefangen mit, na komm, Mitte der 90er, sag ich mal, ne? Vielleicht 94 oder sowas. Und 2000er dachten wir so, oh, jetzt wird Eddie Murphy langsam schlecht, so in den Nullerjahren. Nein, die ganzen 90er war ja auch schon schlecht. Es waren wirklich nur diese 80er und es waren immer diese, aber die Filme, die er dann in den 80ern abgeliefert hat, die waren richtig gut auch, wie gesagt, was ich lange nicht gesehen habe.
Und die liefen auch damals einfach immer, was wir gerade schon gesagt haben zu Big Trouble, auch die liefen, diese ganzen 80er-Murphy-Filme, die liefen damals bei uns ja auch alle paar Wochen. Du konntest immer irgendwann Beverly Hills Cop gucken, du konntest immer irgendwann die Glücksritter gucken, du konntest immer irgendwann Prinz aus Zamunda gucken. Du konntest die Sachen ja auch immer gucken dann, weil die auch so oft liefen. Die haben sich bei dir auch so eingebrannt, einfach nur noch 48 Stunden. Mochte ich auch sehr gerne. Ja,
aber die liefen später, die liefen nach 22 Uhr.
Ja, genau, weil es ja auch ein härterer Film war. Das war übrigens auch so ein Film, den ich schon viel zu früh in der VHS-Sammlung meines Vaters gesehen.
Und wieder 48 Stunden.
Ja, und nur noch 48 Stunden.
Ja, der ist aus den 90ern.
Der ist von 1990, das zählt schon zu den 80ern.
Das zählt, nein. Und ich korrigiert mich, ich kann mich da komplett irren. Ich habe lange nicht mehr gesehen, aber ich habe Metro gar nicht so schlecht in
Erinnerung. Metro, ja, da muss ich zu. Metro ist noch einigermaßen,
ja, ich mag Metro auch,
in Ordnung dann da.
Ich glaube, Metro kommt generell auch nicht so gut weg, aber ich hatte den damals ja auch auf Kauf-VHS tatsächlich. Mhm. Und ich mag Metro auch. Ich würde auch nichts gegen Metro sagen.
Der ist 97. Ja, er hat jetzt nicht die Hits, die er in den 80ern hatte. Das ist kein Vergleich. Man sieht seinen Abstieg. Aber dann ging es ja richtig scheiße los. Dann hat er sich ja hier auf Ford's Comedy irgendwie verschreckt mit Norbit und hier, wo er diese ganz Fetten immer gespielt hat.
Für mich ist alles dasselbe. Norbit. Ja. Norbit. Das ist sogar dasselbe. Und.
Ich weiß es
Dr. nicht. Dr. Doolittle, also, Mensch, Dave hat da wieder irgendwas Komisches gespielt.
Ach, das ist dann auch dumm geworden. Ja, aber der ist dann auch, glaube ich, persönlich ein bisschen schwierig geworden, oder? Gab es da nicht viele?
Ja, das ist doch irgendwie so ein Mensch, der irgendwie gefühlt 30 Kinder von 20 Frauen hat, oder nicht?
Ja, und viele Vorwürfe.
Das ist halt immer schwer, sowas zu bewerten, aber es ist, wenn man das mal schon so hört, dann denkt man schon so, okay, was hat hier für ein Leben so ein bisschen?
Naja. Gut. Seid ihr bereit?
Ich bin's eigentlich nicht, aber ich bin auf jeden Fall gespannt.
So, ich muss ehrlich sagen, ich hatte einen Film und dann habe ich mich doch noch umentschieden, weil ich dachte, es könnte schwierig werden in der Interpretation meiner Was erwarte ich unter Mutter- und Vaterfilm, und dieser Film wäre nämlich Hard Candy gewesen. Und
da ist aber nichts mit Elternfiguren drin.
Ja, doch, weil am Anfang kommt das einem so vor, als wäre der ein bisschen fürsorglich einfach. Aber, naja, ich bin zu Jojo Rabbit gegangen, weil der ist der Film gewesen, der mir in letzter Zeit am meisten mit Elternfiguren und so entgegengekommen ist.
Da gab es von mir eine Ghetto-Faust, ich lieb den.
Und ich fand den auch sehr, sehr gut. Er ist zwar ein bisschen neuer und ich wollte eigentlich ein bisschen so Nische nehmen, aber der ist sehr bekannt und deswegen dachte ich, okay, hat es auch mal verdient, ein bekannter Film bei mir vorzukommen. Und muss ich... Dennis, hast du ihn gesehen?
Ja. Nee?
Ja. Ja. Aha. Ich glaube, wir hatten schon mal das Thema, weil Dennis ist nicht ganz so großer Fan von dem Film wie ich.
Ja, also ich bin wirklich ein Riesenfan und bin auch sehr beeindruckt, wie der das durchgekriegt hat, dass das bei Disney Plus lief. Also, das war wirklich... Ich habe den Film gesehen und dachte echt, sehr, sehr geil.
Im Endeffekt muss man ja sagen, vielleicht mal ganz kurz abgeholt. Es geht ja um den kleinen jungen Johannes... Ja. Irgendwie... Betzler? Johannes Betzler? Der genau, Jojo. Genau. Jojo. Und der halt seinen imaginären Freund hat, der halt Hitler ist, gespielt von Taika Waititi, der übrigens gesagt hat, dass er die Rolle selber gespielt hat, von wegen das größte Fuck you an Hitler, dass er als Jude ihn spielt.
Scarlett Johansson und
seine Mutter. Und im Endeffekt musst du halt wirklich sagen, das Ding ist halt eine, vor allen Dingen vorneweg ist das fast schon eine Quatschkomödie eine gewisse Zeit lang, bis zu einem gewissen Turning Point. Einen ganz speziellen Turning Point, wo der Film halt eine ganz andere Richtung nochmal einschlägt, der den Witz zwar nicht komplett verliert, aber doch größtenteils dann ein bisschen zur Seite schiebt für die richtig ernsten Themen in dem Nazi-Deutschland halt damals. Und
auch die witzigen Figuren, die trotzdem da sind, immer noch so einen ernsten Touch dann geben, so rückblickend, ne?
Ja.
Dass du dann auch so nochmal so ein schlechteres Gefühl hast und so weiter. Das ist schon...
Und also ich muss halt erst sagen, ich habe den Film damals gesehen, ich werde es nie vergessen, das erste Mal, wo ich den gesehen habe. Damals war unser erster Sohn, unser ältester Sohn, der war halt noch ein Baby und ich bin halt damals mit dem, damals ja wirklich teilweise 2 bis 3 Stunden im Kinderwagen durch ganz, wo ich wohne, nein. Und ich habe tatsächlich die Filme auf meinem Handy geguckt, das ich angepinnt habe. Das war mein erstes Mal, wie ich Jojo Rabbit geguckt habe. Deswegen, seitdem habe ich den, ich könnte jetzt sogar bei Letterboxd gucken, warte mal. Es, wenn ich da nach Statistiken gehe, das ist auf jeden Fall der Film, den ich am meisten gelockt habe, seitdem ich, jetzt seit 4 oder 5 Jahren, seitdem ich auf Letterboxd bin, ich habe ihn in den letzten 5 Jahren 8 Mal hier gelockt. Ich habe ihn auf jeden Fall mindestens 8 Mal gesehen, wahrscheinlich noch häufiger. Und ja, ich habe das damals geliebt. Der Film beginnt mit dieser Szene, Auftaktszene, okay, und dann kommt ja das Beatles, komm, gib mir deine Hand. Oder Wanna Hold Your Hand, ja eigentlich, die deutsche Version mit komm, gib mir deine Hand auf diese ganzen Zusammenschnitte, wie die Leute Hitler mit dem Nazi-Gruß begrüßen. Alter, ich fand das so herrlich. Ich habe so gefeiert da unterwegs. Ich bin da gerade irgendwo, ich erinnere, und habe das so gefeiert. Ohne Ende. Ich fand's mega. Und dann, ja, wie gesagt, dann nimmt halt der Film noch so einen krassen, ernsten Turn hinten raus.
Also, er nimmt die ganze Geschichte wirklich ein bisschen, also, auf die Schippe, ohne dass der zu albern wird. Er bringt dann auch noch die Dramatik mit rein, er bringt die ganzen Charaktere dann dahin. Ich finde ihn eigentlich ganz...
Und das sehe ich anders.
Super, aber...
Das sehe ich anders. Ich sage jetzt nicht, dass der Film schlecht sei. Er ist okay. Oder, ja, ein gutes Okay. Denn, was ihr sagt, er bringt ja noch Ernsthaftigkeit. Er hat eine einzige, richtig, richtige, traurige, eingebrannte Szene. Da muss ich sagen, okay.
Zwei. Am Ende der General.
Das genau, von wegen, hau ab, Jude. Ja, also sorry, geht genauso unter die Haut.
Bei mir anscheinend nicht, weil ich mich an diese Szene nicht erinnern kann. Ich kann mich an die sehr klamaukartigen Charaktere, wie du sie gerade gesagt hast, Alex, erinnern und dann auch sagen, ja, eine gewisse Ernsthaftigkeit hatten sie auch. Naja, es geht. Also sie waren trotzdem noch klamaukig. Der Gestapo-Typ, der da die Hausdurchsuchung gemacht hat. Die Charaktere, die gespielt wird
von... Steven Merchant, sehr witzig.
Die andere Charaktere, die von Sam Rockwell gespielt hat, dieser Hauptmann Klanzedorf. Über den müssen wir gar nicht reden. Ich weiß gar nicht, was er da eigentlich zu tun hatte. Der war ja einfach nur Party. Der Kumpel von
Jojo Rabbit. Ja, aber das erzählt er am Anfang. Er darf ja nicht mehr in den Krieg, weil er irgendwie ein kaputtes Auge hat oder so. Das ist erzählt, das ist das Erste, wie er sich vorstellt, dass er deswegen nicht mehr in den Krieg darf.
Ja, aber da wird und ja die Stadt bombardiert und dann wird diese Beziehung. Stadt bombardiert und dann rennen die da alle rum und sein Kumpel läuft da mit dieser Panzerfaust rum und ein bisschen geklaut von die Brücke da. Ja, die nimmt die Ernsthaftigkeit nicht rein. Und dann auch dieses kurzweilige Familienleben, was Jojo mit seiner Mutter da hat, wo ich mir auch sage, haben die in der Zeit schon so gelebt, dass sie da ganz fein zu Tisch saßen, zu zweit, eigentlich stinknormale Familie, irgendein richtig fettes Essen hatten und dazu noch einen Rotwein hatten und dann getanzt und gelacht haben.
Aber so,
sie hatten ja
so
kein fettes Essen.
Genau, so darfst du den Film, glaube ich, aber auch nicht sehen. Du musst den Film so sehen, der ist keine Komödie, das ist eher die Sicht von dem Jungen, den du die ganze Zeit begleitest, auf die Sachen, die da passieren, auch mit seinem Vater. Der kommt halt nicht heim, weil er im Krieg ist. Der ist tot, der ist gefallen.
Ja, schon klar, aber trotzdem ist dieser Film kunterbunt und alles.
Ja, weil er
sich... Nee, weil du auch meinst, dass die fett essen, sie isst ja gar nichts. Sie verzichtet ja aufs Essen. Sie sagt ja, sie bleibt bei den Trauben und trinkt deswegen nur Wein, weil sie gar nichts isst.
Da kenne ich so einige Leute, die das machen.
Die Ernsthaftigkeit passiert im ersten Teil eigentlich immer hinter diesen lustigen Szenen. Weil das ist die Sicht aus dem Jungen, der Junge sieht das so. Der sieht ja Adolf Hitler als seinen
Freund
und sowas. Und er sieht die ganze Scheiße da auch dazu.
Trotzdem. Diese Stilart, das ist mir schon bewusst, aber für mich persönlich ist diese Stilart nicht so, hat mich nicht geflasht, wie euch anscheinend beide.
Ja.
Also, ich fand den Film okay, ich habe den in der Sicht da verstanden, aber ich hatte jetzt kein, wow, heftig und krass und sonst was. Mich hat es nicht gepackt, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Wollte ich sagen, das hast du nicht zum ersten Mal gesagt tatsächlich, aber wir hatten es tatsächlich nochmal gar nicht so richtig groß erwähnt, weil du hast es gerade reingebracht, natürlich warum Alex dann natürlich den Film wahrscheinlich reingebracht hat, sorry, wenn ich das jetzt so perfekt nehme, ist natürlich dann auch die Mutter-Sohn-Beziehung zu seiner Mutter gespielt von Scarlett Johansson, die ja eine große Rolle hier einnimmt in dem Film. Gut, da komme ich mal zu meinem Und ich habe wieder einen unbekannteren, keine Sorge, diesmal keinen asiatischen Film. Ich glaube, ich habe mal vor 2 oder 3 Jahren schon mal über den gesprochen, da hatte ich den ja zuletzt gesehen drinne. Aber ich erinnere mich jetzt auch nicht mehr genau, ob das wirklich hier war oder vielleicht in einem anderen Rahmen oder so, keine Ahnung. Und zwar habe ich von 2022 den Film The Quiet Girl. Ich glaube tatsächlich, das war der erste irische Film, der jemals für einen internationalen Film nominiert wurde. Geht halt darum, junges Mädchen, Kate, spricht nicht viel, wohnt auf dem Land auf, wächst auf dem Land auf, bei auch so einer Farmerfamilie, sage ich mal, aber allerdings sehr, ja, heruntergekommenes Haus, viele Geschwister, die Eltern kümmern sich nicht wirklich um die einzelnen Kinder. Sie redet halt nicht viel mit ihren Eltern, nicht viel mit ihren Geschwistern. Und dann haben tatsächlich die Eltern die Möglichkeit, das Mädchen für einen Sommer, ich sag es mal so blöd, abzuschieben, nämlich, ich glaube, irgendwie zu seiner Schwester war das, glaube ich, oder zu seinem Bruder, nicht zu seiner Schwester, die halt kinderlos wohnt mit ihrem Mann auf einem deutlich besser, auch auf einem Hof, aber der sieht deutlich hübscher aus, besser geführt aus. Die haben halt keine Kinder und die haben halt den Raum dann und sie lebt dann da. Und ich sag's mal so, die Mutter, die Frau freut sich sehr, dass sie da ist. Der Mann zeigt ihr, hat nicht wirklich Interesse daran, dass dieses Mädchen jetzt da ist. Aber trotzdem ist es für das Mädchen natürlich schon besser als vorher bei der Familie, wo sie halt irgendwie da auch nur so, irgendwie auch nur so mehr denn je geduldet wurde. Hier wird sie wenigstens doch von einer Seite so ein bisschen sehr begrüßt und so. Sie versucht sich ein bisschen einzubringen auf dem Hof. Und, aber wie gesagt, ist ein sehr ruhiges Mädchen, deswegen der Film heißt auch The Quiet Girl. Sie redet halt nicht viel, aber so mit der Zeit wärmt sie sich ein bisschen mit der Familie auf und, kommt der dann halt auch näher und wie ich es vorhin schon bei, Like Father, Like Son gesagt habe, hier halt auch so erstmal die Thematik so, wer sind dann halt wirklich Eltern, müssen es unbedingt immer die Leiblichen sein und sowas. Und vor allen Dingen hier auch, hier hat es, wie ich es auch schon bei Like Father, Like Son gesagt habe, auch dieser Film hat einen Moment, Der war nicht ganz so schlimm wie bei Like Father, Like Son, weil er in eine andere Richtung geht. Der ist nicht ganz so herzzerreißend. Hier ist es mehr sowas, aber es ist trotzdem so ein richtig bewegender Moment. Und da spielt der alten Keks eine große Rolle tatsächlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Film vor 2 Jahren oder so gesehen. Und ich fand den toll, da habe ich sofort geflasht. Ich fand den richtig, richtig gut. Dieses Mädchen spielt die so liebenswert tatsächlich, diese Rolle. Und klar, du merkst sofort diese neue Familie, wo sie jetzt hinkommt, bei denen ist auch nicht alles rosig, aber das hat andere Gründe, das hat jetzt nicht irgendwie damit zu tun, dass sie die schlecht behandeln und sowas, aber trotzdem ist bei denen auch nicht alles rosig. Und ich finde halt, der Film ist tatsächlich, meine beiden Filme, die ähneln sich heute tatsächlich in sehr, sehr vielen Sachen. Das ist auch hier wieder ein sehr ruhiger Film, sehr langsam erzählter Film und halt auch, wo die so die Haupt Protagonistin oder Protagonist, wo es halt beim anderen Film die 6-jährigen Söhne halt auch so ein bisschen waren und hier dann auch so dieses junge Mädchen, was irgendwie auch so die Geborgenheit von Eltern sucht, so ein bisschen. Es ist ein bisschen, es hat so was Tragisches auch so auch hier dabei, vor allen Dingen dann, weil es sich hier auch wieder, wie bei der Vater Alexander, das kann ich jetzt eben die ganze Zeit sagen, er spielt sich auch hier nicht so aus mit dem großen, runden Story-Arc, mit dem großen Happy End, wie es vielleicht ein amerikanischer Film machen würde. Auch das tut dieser Film nicht. Die nächste Parallele zu Like Father, Like Son. Und deswegen, aber auch von mir eine absolute Empfehlung, einfach weil es ein Film, ja, es ist ein bisschen Gefühlsfilm, aber es ist vor allen Dingen auch so, wie man vielleicht dann halt auch so Kinder behandelt oder nicht behandeln sollte oder vielleicht dann auch behandeln sollte. Dazu muss man sagen, der Film spielt in den 80ern. Und ich finde, das ist gar nicht so aufdringlich, dass der Film nicht in der Jetztzeit spielt, aber es hat immer so kleine Nuancen, gerade so, wenn es dann die Arbeit auf dem Bauernhof, sage ich mal, angeht oder auch so die Autos und so und wie Sachen da transportiert werden und sowas, da kommt das immer so durch, dass, okay, das ist nicht heutzutage, das war damals immer noch eine ganz andere Sache, als es heutzutage vielleicht ist, was dann auch hier nochmal ein bisschen 1-2 Szenen ein bisschen mehr Gewicht gibt, als so, als wäre, wenn es heute ist, wo du auch mit allen Kontakt haben könntest und so. Auf jeden Fall ein sehr kleiner Film, auch nicht groß, glaube ich, so bekannt. Und auch hier werfe ich noch mal kurz einen Blick rein, ob es den derzeit irgendwo zu streamen gibt. Ich habe leider wieder die, ja, genau das. Ich habe leider wieder die Vermutung, dass auch dem wieder nicht so sein wird. Ja, genau so ist es dann auch. Schade eigentlich. Weil den bin ich halt ganz ehrlich der Meinung, der Film hätte es wirklich verdient, dass den mehr Leute sehen. Es ist schade, dass den kaum jemand kennt.
Ich kenne ihn leider auch nicht.
Ja, deswegen, es überrascht mich auch nicht, weil er ist halt auch wirklich kein groß bekannter Film oder sowas. Es ist halt leider auch so.
Hat gerade der Typ gelacht, der Big Trouble in Little China nicht kennt.
Ganz ehrlich, für mich war das einfach, ist es eine gute Komödie?
Ja.
Ja, das war jetzt nicht so sehr souveränes Jahr.
Doch. Benny, ist es eine gute Komödie?
Big Trouble in Little China ist ein grandioser Film, aber ja. Sorry. Ich kann da nichts anderes zu sagen. Ich bin mit dem aufgewachsen.
Er ist leider nur bei Disney zu sehen und das habe ich nicht.
Dann gucke ich ihn mir gleich nochmal an.
Wenn es die Möglichkeit
gibt. Tatsächlich, ich habe jetzt auch Bock, mir den heute nochmal reinzufahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
husten. Wenn es die Möglichkeit gibt, werde ich ihn sehen, versprochen. Aber nur aus Liebe, nicht zu euch, sondern zur Liebe zu Eddie Murphy. So. Ansonsten. Ich muss noch ganz kurz sagen, ich würde bei zwei Filmen hätte ich noch fast mit hier reingebracht. Da war ich immer hin und her switchen. Einmal Joey, aber über den habe ich mal erzählt und vielleicht bringe ich den irgendwann mal rein.
Wollte ich gerade sagen, das ist der Emmerich-Film, ne?
Richtig, war das nicht der so? Durchgedrehte Emmerich-Film, ja. Aber über den werde ich irgendwann mal wieder erzählen. Und der zweite Film, von dem habe ich schon mal erzählt und ich werde von dem irgendwann wieder erzählen, eventuell bei unserer Australien-Folge, die irgendwann kommen wird, nämlich Der Babadook. Richtig toller Film, Der Babadook. Das wollte ich nur kurz sagen. Alex, welchen Film wolltest du?
Hattest du den nicht schon mal?
Habe ich doch auch. Ja, genau, den hatte ich mal. Aber den werde ich wieder reinbringen. Manchmal darf man Filme nochmal reinbringen. Irgendwann doppeln wir uns.
Ja, das stimmt.
Der Anzahl von Episoden.
Ist der Bab. Also tatsächlich ist der Babadook auch bei mir in der Vorschlagsliste beim Recherche nach Filmen ziemlich oft vorgekommen. Aber ich habe ihn auch noch nicht gesehen.
Der ist gut, Alex. Also doch, den kannst du auch gucken, Alex. Das ist auch was für dich. Wirklich. Hm. Welchen Film hättest du genommen statt, also wenn es Jojo Rabbit nicht geschafft hat, hätte?
Ach, Hot Candy. Also. Nee, ich wollte jetzt nicht so, es gibt viele Filme mit Müttern und auch selbst, auch ein bisschen abstrakt und sowas, aber ich wollte wirklich, ich wusste, was ihr für Filme nimmt, deswegen habe ich gedacht.
Kontrastprogramm.
Ich bin das Kontrast.
Gut.
Gut, dann haben wir es auch mit dieser Folge wieder vollbracht, über uns erleiden lassen. Ich hoffe, ihr hattet gestern einen schönen Muttertag, wenn diese Folge hier pünktlich kommt. Vor zwei Wochen. Ihr habt euren Müttern was Schönes geschenkt und ihr habt am nächsten Donnerstag auch noch einen schönen Vatertag geschenkt, weil euren Vätern noch was Schönes. Und ansonsten sind wir für heute durch. Ihr hört uns bald wieder. Und ich sage Tschüss. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Und ich übergebe an meine Kollegen.
Auf die Familie, auf die Filmfelder. Das bleibt uns treu. Grüße gehen raus aus dem Murphys Eck. Bleibt uns treu. Ciao, ciao.
Ich sag auch auf Wiedersehen aus der bayerischen Provinz. Bis zum nächsten Mal.
Ich musste bei dem Auf Wiedersehen irgendwie an Bugs Bunny denken.
Ich musste an den Iren mit den verkrüppelten Nieren denken.
Filmfellers, 3 Jahrzehnte vor der Glotze.